Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Also, ich weiß nicht, wer heute Morgen schon von euch die Nachrichten gehört hat. So, die allerspektakulärste Nachricht des heutigen Tages dürfte wohl sein, dass alle 228 Passagiere der Air France 47 am Leben sind. Ich glaube, jemand von euch schon im Internet rumgeschickt hat heute. Die haben alle wie durch ein Wunder überlebt. Es gab einen Absturz der Maschine über dem Atlantik, das hat man jetzt rausgefunden. Und aber die ersten Berichte über Trümmer und Leichen, die man hier gelesen hat, die haben sich als Zeitungsente eines brasilianischen Boulevardmagazins erwiesen. Tatsächlich konnte die Maschine auf dem Atlantik nach einem technisch bedingten Höhenverlust notlangen. Eine Wasserlandung, ganz wundersame Angelegenheit. Und alle Leute blieben in der Maschine unversehrt. Und man hat dann gehört danach, also CNN hat die Leute schon interviewt und man hat einen gläubigen Mann an Bord interviewt, der fortwährend gebetet hat. Und nach während der Notlandung die in Panik geratenen Mitreisenden, die waren jetzt ein paar Tage auf dem Atlantik dort, getröstet hat und jetzt konnten alle geborgen werden. Schöne Sachen. Und dann aber noch mehr, das ist jetzt eigentlich eine allgemeine Sache, die man so in einer Zeitung liest oder was hört, aber noch mehr hat mich eine private Geschichte gefreut. Beim Freund von mir wurde vor einiger Zeit Lungenkrebs diagnostiziert. Das ist ein paar Wochen her. Und wir haben dann tagelang für ihn gebetet und gefastet mit einer Gruppe von Leuten. Und siehe da, der Krebs hat sich aus heiterem Himmel total zurückgezogen. Nichts mehr übrig, ein totales Wunder. Und die behandelnden Ärzte haben allen Ernstes, die ihn da behandelt haben, gesagt, also das haben das Wort Wunder in den Mund genommen und haben gesagt, ein positiver Verlauf dieser Erkrankung wäre absolut undenkbar gewesen. Schon richtig spannend, das christliche Leben und die Welt, ne? Wenn ihr nur so interessierte Beobachter seid, die ja ab und zu nur mal in die City Church kommt halt, ne, dann wenn ihr nur so mit Christentum, Vater, Sohn und Heiligen Geist so viel zu tun habt, wie ein Eichhörnchen mit dem Geige spielen, dann wisst ihr ja oft aus der Tagespresse, ihr lest ja viel halt und so, und ihr lest ja, wie oft man von übernatürlichen Wunderheilungen lesen kann und von mystischen Ereignissen, so die so in die Premium-Klasse der Nachrichten hineingehören. Und alle, die ihr Christen seid, es sind ja auch viele Christen hier, euch muss ich ja gar nichts erzählen, halt, ihr wisst ja, wie klasse das so läuft mit unserem Glauben und unserer gewaltigen Power, die in unserem Glauben drinsteckt. Da werdet ihr da keine Zweifel haben, nehme ich mal an. Ne? Also einen ganz kleinen Wermutstropfen habe ich allerdings nach dieser Einleitung. Beide Geschichten stimmen leider nicht. Leider nicht. Also Gottlob hat wenigstens keiner von meinen besten Freunden Lungenkrebs. Aber um die Maschine der Air France scheint es nicht so gut bestellt zu sein. Leider scheinen sich die Nachrichten dazu verdichten. Man weiß zwar immer noch nicht so genaues, aber das ist leider nicht so, wie ich das gerade erzählt habe, sondern es scheint hier wohl tatsächlich wohl ein Absturz ohne Überlebende gegeben zu haben. Und dann habe ich auch in den vergangenen Wochen zig unangenehme Geschichten, wie ihr sicherlich auch in der Presse gelesen, gehört von Leuten. Nur mal so ein kleiner Ausschnitt halt, was ich allein die letzten 14 Tage gehört habe. Die Schauspielerin Barbara Rudnick ist an Krebs gestorben, die war noch relativ jung. Manche von euch mögen die kennen. Hat in vielen deutschen Filmen, auch im Fernsehen mitgespielt, war glaube ich irgendwie so eine Kommissarin in irgendeiner Serie. Ich gucke wenig Fernsehen, deswegen habe ich das in den letzten paar Jahren nicht mehr so richtig mitbekommen. Dann der bekannte Regisseur und Actionkünstler Christoph Schlingensief, das ist so ein Freak mit verwirbelten Haaren, der immer so lustige Sachen macht, früher Filme mit Helge Schneider gedreht hat, der hat ganz fiesen Lungenkrebs und hat diese Erkrankung in einem sehr lesenswerten Buch, was es seit ein paar Wochen gibt, ich will nicht sagen verarbeitet, er hat darüber geschrieben. Das ist wirklich ein tatsächlich sehr lesenswertes Buch. Hab's gerade durch und es hat mich sehr berührt. Da werden auch viele Glaubensfragen sehr ehrlich gestellt, sehr ehrlich angesprochen. Und dann ein junger Mann aus unserer Gemeinde, der hat gerade eine sehr schwere OP hinter sich. Ich habe zwar vorhin eine E-Mail bekommen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht und dass er aufgewacht ist, aber auch das ist keine erfreuliche Angelegenheit, die man so hört halt, ne? Und wenn ich mir sowas anhöre, und man muss es sich ja jeden Tag anhören, und irgendwann verdichten sich auch immer so die Ereignisse in der eigenen Familie. Jeder wird irgendwann in seiner Familie immer Dinge erleben, wo Leute sterben, wo Leute sehr krank werden, oder wenn gute Freunde so ein Schicksal erleiden. Wie gerne würde ich irgendwie solche Schicksale positiv beeinflussen können? Wie gerne würde ich auch euch heute Morgen irgendwie erzählen, es gibt so einen Masterplan, wie man Gevatter Hain ein Schnippchen schlagen kann, wie man irgendwas nur machen kann, sich vernünftig verhalten kann. Oder wie gerne würde ich mal, es gibt ja viele Heilungsgeschichten in der Bibel, wo behinderte Menschen geheilt werden. Und wie gerne würde ich mal durch die Schönbornstraße in Würzburg laufen und da sieht man ja ab und zu an mal Menschen im Rollstuhl sitzen und wie gerne würde ich da mal hingehen und würde jemandem mal so die Hand geben und würde sagen, komm, steh doch einfach auf und ich ziehe ihn hoch und er geht dann wieder. Beschreibungen, die sich in der Apostelgeschichte in einer Dichte befinden, wie man es fast gar nicht glauben kann, ich würde es einfach wirklich sehr, sehr gerne mal selber so erleben und so proklamieren. Ich hab mal ein unangenehmes Erlebnis vor einigen Jahren gehabt mit einem jungen Mann, den ich gut kenne. Ich war mal früher in einer Gruppe von einer katholischen Hochschulgemeinde hier in Würzburg, die Freizeit mit behinderten Menschen verbringt, also jetzt organisiert verbringt in der Richtung, dass man sich einmal die Woche trifft und mit Leuten irgendwo hingeht, einfach mal in die Stadt geht, ein bisschen rumläuft, Geschäfte besucht. Dann gab es auch so eine kleine Disco, wo wir Platten aufgelegt haben, wo Leute mal tanzen konnten. Man hat einfach zusammen Kaffee getrunken, sich unterhalten. Und da kenne ich einen jungen Mann seit Jahren eben aus dieser Zeit. Also wann habe ich da so angefangen? 1987, 88 ungefähr. Ich kenne ihn heute noch. Und der ist mittlerweile auch Christ geworden. Und mit dem bin ich mal mit ein paar Jugendlichen auf so einem kurzen Trip gewesen in einer Gemeinde. In einer anderen Gemeinde, da waren sehr engagierte Jugendliche und einer von denen hat gesagt, Mann, und so, wir haben jetzt einen Behinderten hier sitzen, jetzt müssen wir doch mal für den beten. Ja? Und dann haben sie für ihn gebetet und er war dann ganz berührt davon und da ist dann irgendwie leider gar nichts passiert. Also der junge Mann hat so Spina Bifida mit Ableitung, das ist also eine schwere Erkrankung, die seit seiner Geburt bestanden hat und wo auch die Ärzte jetzt sagen würden, das kann man nicht in dem Sinne heilen, dass man da selbst, man könnte selbst operativ mit den schlimmsten Sachen nicht heilen. Ne? Aber es werden in der Bibel immer solche Sachen berichtet, es hat da einfach nicht geklappt, das hat mich damals natürlich ein bisschen unangenehm berührt, weil ich danach mitbekommen habe, wie sehr ihn das eigentlich dann danach betroffen gemacht hat, dass jemand versucht hat, sowas zu tun und dann klappt es nicht. Und ich würde sogar, wenn das klappen würde, würde ich sogar extra fromm werden. Also ich würde alle möglichen geistlichen Übungen auf mich nehmen, wenn ich irgendwo was finden würde, wo ich sagen würde, dass es klappen würde. Und wenn ich dann das könnte und wenn man mir ein bisschen Geld dafür geben würde, für diese Leistung halt, dann würde ich das auch gar nicht so schlecht finden. Ne? Hätte man seine Kohle mal mit was Sinnvollem verdient und die Gemeinde wird dann auch was ein bisschen von den Millionen abkriegen, die ich dann dadurch erwirtschafte, dass ich dann diese tollen Wunderheilungen dann vollbringe. Wenn man die Ärztekammer dann keinen Stress macht mit dieser Sache. Ja, aber die nüchterne Realität in meinem Leben ist leider jedoch, ich stehe morgens oft müde auf, habe Alltag, ich esse, ich schlafe, ich trinke, habe Stress und Freude so in einem gesunden Mittelmaß irgendwie und erlebe Glück und Pech in meinem Leben. Und ich bete und auch passiert auch mal was Positives, wenn ich bete und manchmal passiert aber auch nichts. Oder es passiert eben auch gerade bei Krankheiten nicht immer irgendetwas, was ich mir vorstelle. Und ich muss leider auch sagen, ich habe weder in meinem Leben höchstpersönlich eine Totenerweckung miterlebt, noch irgendeine spektakuläre Krankenheilung, wo ich jetzt sagen würde, boah, ne, also wo mir richtig die Kinnlade runterfliegt und ich sagen würde, das ist jetzt aber eindeutig. Ne? Ich habe schon viel mitbekommen, auch Sachen, wo Leute tatsächlich geheilt worden sind, wo sie Heilung erfahren haben, wofür sie gebetet worden ist, das habe ich schon oft erlebt. Und ich habe auch viel gehört und gelesen, aber bei so ganz spektakulären Sachen, da war ich noch nie mit dabei. Also könnte ich euch jetzt eigentlich so ein bisschen beruhigen und sagen, ihr seid hier nicht in einer durchgeknallten Heilungssekte gelandet und ich bin eben auch kein kommerzieller Wunderheiler mit Ferrari in der Garage, sondern ich bin ein ganz normaler Christ mit humanistischer Bildung und mit zwei Renaults in der Garage. Und aber ich habe ganz tolle Träume, was alles so in meinem christlichen Leben noch so passieren kann. Die habe ich mir immer noch erhalten. Und frag euch einfach mal, findet ihr so Wunderstories aus aller Welt? Man kann ja viel über Wunder nachlesen oder man bekommt ja oft auch mal sowas aufgetischt halt. Findet ihr das nicht auch mal so grundsätzlich extrem fragwürdig, wenn man sowas hört? Auch wenn sie von Christen erzählt werden? Ist das nicht irgendwie mehr Gelaber oder oft einfach Scharlatanerie für Leichtgläubige, wo Betrüger am Werk sind? Oder eben noch schlimmer, richtige Abzocke, systematische Abzocke, Bauernfängerei, eine glatte Lüge am gesunden Menschenverstand. Oder wenn ihr nicht ganz so extrem denkt, sondern schon so mal die Bibel öfter mal gelesen hat. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Buch gelesen, stellt euch mal Folgendes vor. Jemand wird die christliche Geschichte, die Bibel und was da so drin steht, überhaupt nicht kennen. Und dem wird man dann die Bibel in die Hand drücken und den mal so die entscheidenden Sachen, sagen wir jetzt mal zum Beispiel nur mal die Evangelien, die Apostelgeschichte durchlesen lassen und danach sollte er mal erklären, was Christentum ist. Wenn er das ohne die Kenntnis der christlichen Geschichte und ohne die Kenntnis von uns hier machen würde, würde er wahrscheinlich denken, Christentum, tolle Geschichte. Das ist eine Geschichte, wo Gott eingreift, wo Leute, wo Tote auferweckt werden, wo Leute geheilt werden, wo die wildesten Dinge passieren, wo Mauern einstürzen, wo Gott aktiv ist. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen irritiert, dass das gerade nicht so ist. Aber viele Leute denken heute, vielleicht gehört ihr zum Beispiel dazu, dass Wunder eigentlich früher vielleicht mal stattgefunden haben, ist in der Bibel ja beschrieben, da kann man ja auch mal dran glauben dann so, dass das vielleicht damals so war, aber heute gibt's ja die Wissenschaft, die Medizin, die Technik und so, und die machen eigentlich auch schon tolle Wunder möglich, was man alles da erreichen kann. Ist das nicht auch irgendwie eine tolle Gabe, dass wir tolle Krankenhäuser haben und dass wir so gut ausgestattet sind und wir können heute so viele Sachen machen, was haben wir alles, Herztransplantation, wir können zum Mond fahren, es gibt GPS auf der ganzen Welt halt, wo man sich Orientierung geben lassen kann, es gibt Viagra, alles Dinge, die ganz wundersame Sachen hervorrufen. Ja, oder ihr beunruhigt euch gleich wieder mit mir, denn sollte uns gerade diese Tatsache, dass wir so gar nicht an Wunder, dass wir mit Wundern gar nicht so richtig rechnen und auch so wenig erleben, sollte uns das nicht zu denken geben. Wo ist denn diese Power von oben? Wo ist denn letztendlich damit der allmächtige Gott, von dem in der Bibel die Rede ist? Ja? Haben wir nicht in bereits zwei vorangegangenen Predigten, wir sind ja heute bei Teil 3, Stand by, es geht um den Heiligen Geist, wir hatten Pfingsten, wir haben von zwei Predigern bereits gehört, was da alles passiert ist, was da für wundersame Sachen passiert sind. Und ihr kennt natürlich auch die ganzen Wundergeschichten aus der Bibel, die nach Pfingsten geschehen sind, die auch schon vor Pfingsten durch die Heilungstätigkeit von Jesus geschehen sind. Haben wir nicht davon von diesem Heiligen Geist gehört, der da zu Pfingsten auf die Gläubigen ausgegossen worden ist und damit sozusagen auf die Welt, sogar in uns hineingekommen ist und damit überall Gott präsent macht, überall in uns, auf der ganzen Welt, überall dort, wo Leute den Heiligen Geist aufnehmen, eben Standby so, jederzeit bereit heißt ja eigentlich Standby, so wie beim technischen Gerät, das Gerät ist an, ich kann es jederzeit anknipsen, es ist jederzeit verfügbar. Wenn das stimmt, also wenn es stimmt, dass es das gibt, wo sind denn dann die großen Wunder? Wo sind dann vor allen Dingen die Christen, die Staunen verbreiten über Wundertaten und nicht nur dadurch auffallen, dass sie komische Ansichten haben und über alles rummeckern, was in der Welt passiert? Wo sind denn so diese durchschlagenden Ergebnisse, wo Christen irgendwas tun und wo Leute sagen, puh, das interessiert mich, das ist ja Wahnsinn. Tja, was ist denn... Und das ist die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte, anhand einer ganz konkreten Stelle aus der Apostelgeschichte. Was ist denn bei den ersten Christen, der allerersten Gemeinde passiert, nachdem der Heilige Geist in dieser spektakulären Art und Weise Pfingsten auf sie gekommen ist? Ihr habt es vielleicht noch in den Ohren, was Christoph letzte Woche gesagt hat, so es kam ein wie ein Brausen vom Himmel, Wind, Feuerzungen, also irgendwas wie Feuer legte sich auf die Köpfe der Leute, die Leute redeten plötzlich in fremden Sprachen. Und für die anderen, die dann drumherum standen und das nur so als Beobachter miterlebt haben, wirkten die, als wenn die besoffen sind, weil es so seltsam, so wunderbar eben war. Kann man alles in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel nachlesen. Das ist ja eine tolle Geschichte, auch eine sehr, sehr wundersame Geschichte. Aber die würde jetzt mal so isoliert betrachtet, wenn dann danach nichts mehr passiert wäre, mehr so eine etwas skurrile Anekdote sein. Da passiert sowas, da kommt ein Geist vom Himmel und ein bisschen Huibui mit Brausen, Wind und Feuer. Das sind alles Elemente, die vielleicht zu so einer guten Präsentation irgendwie mit dazugehören würden. Und dann, aber wenn danach nichts mehr passiert, wenn dieser Heilige Geist nicht irgendwie sich mächtig zeigt, wenn nicht irgendwo in der Welt Veränderung eintritt, was würde dann überbleiben? Dann schauen wir uns einfach mal die allererste Wundergeschichte der jungen Gemeinde an. Die findet sich in Apostelgeschichte 3. Ich lese erstmal die Verse 1 bis 10, die müssten jetzt auch hinten erscheinen, auf der Folie. An einem Nachmittag, ich lese übrigens ausnahmsweise mal, ich bin sonst Luther-Fan, ich lese ausnahmsweise mal aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor, weil die das ein bisschen plastischer und ein bisschen erklärender wiedergibt. An einem Nachmittag gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes wie gewohnt zum Tempel. Sie wollten dort am gemeinsamen Gebet teilnehmen. Zur selben Zeit brachte man einen Gelähmten und setzte ihn an eine der Tempeltüren, an das sogenannte Schöne Tor. Der Mann war seit seiner Geburt krank und bettelte dort wie an jedem Tag. Als Petrus und Johannes den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um Geld. Sie blieben stehen, richteten den Blick auf ihn und Petrus sagte, schau uns an. Erwartungsvoll sah der Mann auf, würde er etwas von ihnen bekommen? Doch Petrus sagte, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Dabei fasste er den Gelähmten an der rechten Hand und richtete ihn auf. In demselben Augenblick konnte der Kranke Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf, lief einige Schritte hin und her und ging dann mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott. So sahen ihn die anderen Tempelbesucher. Sie erkannten, dass es der Bettler war, der immer an dem schönen Tor des Tempels gesessen hatte. Fassungslos starrten sie den Geheilten an. Wieso konnte er jetzt laufen? Alle drängten aufgeregt in die Halle Salomos. Dort umringten sie Petrus, Johannes und den Geheilten, der nicht von der Seite der Apostel wich. So viel erstmal die Geschichte. Und das ist nun wirklich keine alltägliche Geschichte, die wir da hören. Aber es ist ein ziemlich alltägliches Umfeld, was uns da beschrieben wird in der Stelle. Es ist nämlich nachmittags um 3. Irgendwie, da steht zum Beispiel, damit ist etwas unverständlich, aber Luther steht irgendwie zur 9. Stunde. Das ist also nach unserer Zeitrechnung nachmittags um 3. Das ist eine eher unspektakuläre Zeit, wenn ich so auf mein eigenes Leben gucke. Das ist normalerweise so im Alltag so die Zeit, wo man gerade so verdaut. Das Mittagessen, leichte Müdigkeit, man hat schon was geschafft und das Ende des Arbeitstages ist auch schon so in entfernterer Sicht und so. Otto Normalverbraucher muss jetzt um 3 Uhr nicht mehr so allzu viel arbeiten. Und auch hier ist es so, dass da Petrus und Johannes zwei hervorstechende Leute aus der ersten Gemeinde, zwei Apostel, also letztendlich zwei Botschafter, zwei Messenger, die dort unterwegs sind im Namen von Jesus, die machen jetzt auch nichts besonders Spektakuläres und sagen jetzt nicht, wir gehen jetzt heute Morgen mal zum Tempel und reißen da mal richtig mal die Leute mal vom Hocker mit einer ganz tollen Geschichte. Wir bereiten das ein bisschen vor, wir nehmen ein paar Chemikalien mit und machen da ein bisschen Zauber, dass die Leute dann irgendwie eine Wundertat erleben, sondern die gehen eigentlich nur in diesen Tempel, um zu beten. Und da passiert ihnen etwas, was auch uns eben jeden Tag passiert. Die treffen einen Behinderten, der da sitzt. Und aber was passiert in der Situation im Gegensatz zu dem, was uns so jeden Tag passiert? Ein scheinbar unheilbar Kranker, von ihm wird ja berichtet, dass er ist von Geburt an krank, wird mal eben gesund. Ohne Hilfsmittel, eben ohne großes Trara, es wird gar nichts Besonderes dort gemacht halt. Ne? Es werden ein paar Worte gesprochen. Petrus erzählt etwas von Jesus. Er macht eine kleine gymnastische Hilfestellung, also man schaut mal drin, dann gibt ihm so die Hand und zieht ihn dann so hoch halt. Ne? Fertig. Ja, das war alles. Kein Wunder, dass dann alle Beteiligten merken, die da drumherum stehen, dass das ein Wunder ist. Das ist ja wirklich was vollkommen Unglaubwürdiges. Und wenn einem sowas passiert, wenn euch sowas passieren würde, wenn ihr das nur sehen würdet, dass sowas tatsächlich passiert, das wird natürlich fassungslos erstmal machen, wie das da auch von den Leuten beschrieben wird, und neugierig. Jetzt ist der Titel von unserer Predigt heute hier, Durchstarten. Wer startet denn hier überhaupt durch? Was sollen wir das Wort durchstarten halt? Ist es der Behinderte, der da durchstartet in ein neues Leben, in ein neues geheiltes Leben und der da zum Ex-Behinderten wird in der Situation? Oder ist es der Apostel Petrus, der was vollbringt? Und ich möchte es einfach mit euch mal erstmal in diese beiden Hauptdarsteller dieser Geschichte mal kurz reinschlüpfen. Und mal schauen, wie man sich so fühlen würde, wenn man einer von den beiden wäre. Gehen wir erstmal auf den behinderten Berufsbettler, habe ich ihn mal genannt. Also der Mann wird beschrieben, ist von Geburt an behindert. Heute gibt's in Würzburg und überall Behindertenwerkstätten, Rollstühle, barrierefreie Gebäude. Oft auch nicht. Das ist ein großes Problem halt für viele Behinderte, die irgendwie mal in die Straßenbahn einsteigen wollen. Gibt's ein paar Mal, aber nicht überall. Also schon mal nicht schlecht, nicht ganz optimal, aber damals, vor 2000 Jahren, gab es das alles überhaupt nicht. Da gab es eigentlich nur zwei Optionen. Getragen werden, also irgendwo dann als Bettler vor einen spektakulären Ort, wo viele Leute vorbeikommen, wo man ein bisschen Geld verdienen kann, hingetragen werden. Und andere anschnorren. Hast mal einen Euro, so nach dem Motto. Habe ich gestern in der Volksbibel gelesen, wird das da übersetzt halt. Er sagt ja so irgendwie, ne, spricht sie an und dann wird der Martin Dreyer übersetzt in der Volksbibel mit, hast mal einen Euro. Und außerdem bin ich dann irgendwie auch so eine Art traurige Berühmtheit, halt so dieser Bettler, der in der Straße sitzt. Ihr werdet wahrscheinlich, wenn er durch Würzburgs Straßen geht, auch so ein paar Leute im Kopf haben, die da immer sitzen und betteln oder die ansonsten irgendwie dadurch auffallen, dass sie vielleicht öfter betrunken rumlaufen und die dann so eine traurige Stadtberühmtheit sind, die immer wieder auffallen dadurch, dass sie halt einfach nichts anderes machen können, außer sich an die Straße hinzusetzen und zu betteln. Und was macht denn jetzt hier dieser Behinderte groß? Eigentlich nichts, da kommen so zwei Typen an, er bittet die um Geld, Sie reden ihn an, so steht es drin. Sie sprechen ihn an, reden was von einem Jesus, wird er wahrscheinlich noch nicht viel davon gehört haben, und sagen ihm, dass er aufstehen soll. Auch etwas, was er nicht jeden Tag hören wird. Die meisten Leute werden so vorbeikommen, und wie das mit Almosen so ist, man grapscht mal so in die Tasche, guckt mal, habe ich noch irgendwie 10, 20, 50 Cent oder so, schmeißt die in den Hut rein, geht weiter, fühlt sich vielleicht unheimlich gut dabei oder fühlt sich vielleicht auch nicht ganz so gut dabei, aber auf jeden Fall ist es so eine Handlung. Die meisten Leute würden jetzt wahrscheinlich nicht bei einem Obdachlosen mal 10 Minuten sitzen bleiben und sich mit ihm einfach mal unterhalten oder ihm einen größeren Geldbetrag geben, sondern man würde vielleicht eben wirklich so ein Almosen geben halt. Man schmeißt mal eben was rein und verdrückt sich wieder. Das ist aber hier anders. Also hier sprechen die mit ihm und sagen, steh auf. Also richten noch eine vollkommen seltsame Forderung an ihn. Und dann wird er hochgezogen und ist geheilt. Hätte damit ein Behinderter ein Problem? Also wenn ihr euch in diese Situation hineinversetzt, hättet ihr ein Problem damit, dass euch das passiert? Wohl kaum, denke ich mal, ne? Also die meisten Leute, wenn wir nicht so bequeme Leute wären, die ihren Lebensunterhalt gerne mit Betteln verdienen, gibt ja diesen berühmten Monty Python Film, Das Leben des Brian. Vielleicht kennt einer von euch diese Szene oder vielleicht kennen einige von euch diese Szene, wo dann jemand durch die Gegend springt und sagt, eine kleine Spende für einen Ex-Leprakranken, und dann wird er so angesprochen, wieso Ex-Leprakrank? Sagt, ja, ich war leprakrank und ich habe da echt gutes Geld mit verdient und so, und dann kam dieser Jesus und hat mich einfach gehalten, jetzt habe ich gar keine Erwerbsmöglichkeit mehr. Und böser Witz von den Monty Pythons. Gut, könnte ja sein, dass mancher vielleicht dann so ganz sich in seinem Leben auch einigermaßen bequem eingerichtet hat. Aber jeder normal denkende Mensch und jeder Mensch, der an so einer schweren Erkrankung leidet, der würde genauso handeln wie der Behinderte hier in der Situation. Der würde sich einfach nur freuen und würde das dankbar annehmen und hätte gar kein Problem damit, dass ihn jemand geheilt hätte. Und das Problem ist vielleicht eher dasjenige. Das einzige Problem, was man vielleicht in so einer Situation haben könnte, ist eben, wie die Geschichte, die ich vorhin erzählt habe, man ist behindert, jemand betet für mich und es klappt eben nicht. Oder ich bete für mich selber, ich bin in einer schwierigen Problematik drin und fühle mich bedrückt, sei es durch Krankheit, sei es durch Überlastung, durch Stress, ich fühle mich total niedergedrückt und habe was Böses erlebt und ich bete und bete und es passiert überhaupt nichts. Das ist wahrscheinlich die einzige Schwierigkeit, wo man dann in einer Situation Probleme bekommt. Und um das ein bisschen nachzuvollziehen zu können, möchte ich jetzt die Antje und die Doro noch mal kurz nach oben bitten. Die haben einen entsprechenden Vortrag für uns. Also ich denke, die Rolle desjenigen, der Hilfe braucht, sich reinzuversetzen, das dürfte euch allen nicht so schwer fallen. Und ich denke auch, sich da hineinzuversetzen, Hilfe zu bekommen und irgendwo Hoffnung und Trost zu finden, das sind auch Dinge, gegen die sich niemand wahrscheinlich von euch verwehren wird oder so, und was eigentlich einigermaßen nachvollziehbar ist. Ein bisschen interessanter an der Stelle ist dann vielleicht das, was eigentlich passiert, wenn man sich den Apostel Petrus in der Situation mal anguckt. Der frisch gebackene Apostel, der Petrus ist dort ja sozusagen der erste christlich Handelnde der Weltgeschichte. Es gab vorher in den Evangelien natürlich die Berichte, wie Jesus mit seinen Jüngern durch die Gegend gezogen sind. Auch dort sind ganz, ganz viele wundersame Dinge passiert. Das war aber dann Jesus, der gehandelt hat. Es gibt dann auch natürlich Berichte, wie die Jünger ausgesandt worden sind und wie da auch allerlei wundersame Dinge passiert sind. Und das war in der körperlichen Präsenz von Jesus. Nun sind wir an dieser Stelle in einer geschichtlichen Situation der Christenheit, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, wo Jesus auferstanden ist. Und wo nach der Auferstehung das Pfingstereignis war, wo also der Heilige Geist ausgeschüttet wird und wo der Heilige Geist eigentlich die Möglichkeit geboten hat, dass die Leute direkten Kontakt mit Gott bekommen, dass Gott stets präsent ist, in ihnen auch präsent ist. Und das war bis zu diesem Zeitpunkt, also Apostelgeschichte 2, da liest man eben von diesem Pfingstereignis, danach liest man, wie super das in der Urgemeinde war, alle lebten freundlich zusammen und hatten Gütergemeinschaft und es war eine unheimlich tolle Zeit, so könnte man das kurz überschreiben halt. Viele Leute kommen zum Glauben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es erstmal so, man könnte sagen, Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt passiert etwas. Es passiert etwas, dass Petrus, das vielleicht das erste Mal, das ist zumindest die erste Geschichte, die berichtet wird, nach diesem Ereignis, nach diesem Pfingstereignis, wo die Kraft des Heiligen Geistes auf die Leute gekommen ist, in dem Problem drinsteckte, sie anzuwenden. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen was über Petrus wissen, über seine Geschichte, die man ja auch in den Evangelien gut nachlesen kann. Petrus war so ein bisschen der ungestüme Jünger. Der war immer schon so ein Macher, immer jemand, der nach vorne preschte, einer, der sich für Jesus einsetzen wollte, der immer so in der vordersten Reihe mit dabei war, eher so ein bisschen tölpelhaft schnell wirkt, wenn man sich das so durchliest, was von ihm berichtet wird. Er war derjenige, der Jesus auf dem Wasser entgegenlaufen wollte, entgegen aller Vernunft, so wie Leute dann vielleicht so denken würden. Nein, er wollte halt hier erleben, dass er Jesus auf dem Wasser entgegenläuft, wie Jesus auch ihm auf dem Wasser entgegenkam. Er sagte, er wird auch mit Jesus alles durchstehen, in den Knast gehen und sich verhaften lassen und so. Und als dann die Angreifer kommen und Jesus verhaften, ist er derjenige, der ein Schwert zückt und einem das Ohr abschlägt. Also einer, der immer ungestüm nach vorne geprescht ist und sich dadurch empfohlen hat, eigentlich ein Macher zu sein. Aber Petrus ist auch derjenige, der als erster so richtig fies versagt hat. Als es dann nämlich wirklich ernst wurde und Jesus verhaftet worden ist, ist er einer derjenigen gewesen, der zuerst mitgetürmt ist und der dann diese berühmten 3 Male Jesus verleugnet hat. Also eigentlich gesagt hat, ich weiß gar nicht, wer das ist, keine Ahnung, ich gehöre da nicht mit dazu zu dem Laden. Und dieser Petrus, der das hinter sich hatte, der dann auch Jesus nach der Auferstehung erlebt hat und von ihm Zuspruch erfahren hat, der von ihm persönlich angesprochen worden ist, dem große Worte gesagt worden sind, das ist dann derjenige, von dem Jesus zu ihm gesagt hat, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen möchte. In neuem Deutsch vielleicht so, klingt, ist ja ein bisschen ein erhabenes Wort, vielleicht mal ganz einfach, Petrus, du bist eine Basis, von der ich ausgehe und danach soll mehr Kirche passieren. Du sollst einer der Ersten sein, wo man erlebt, was Kirche ist. Und dann wird aus diesem Petrus, der erst ungestüm war, dann Versager war, dann wird aus ihm ein Gläubiger. Und jetzt hat er mal eine gute Gelegenheit, diesen Glauben mal zu praktizieren. Und wie Petrus so ist, man verliert ja seinen Charakter, seine Charaktereigenschaften verliert man ja nicht, packt er natürlich an in der Situation. Er packt an in der Richtung, dass er es einfach tut. Er sieht einen behinderten Menschen und man liest jetzt nicht viel darüber, warum er das eigentlich sagt, ob er jetzt eine ganz tolle Eingebung hatte. Man sieht nur, dass er etwas umsetzt. Er setzt nämlich um etwas, was so kaum einer von uns mal ebenso machen würde, dass er auf einen behinderten Menschen zugeht, ihm die Hand reicht und sagt, steh auf. Ja, und siehe da, es klappt. Also Petrus wird sozusagen bestätigt, er hat ja was angekündigt, du wirst geheilt werden und das klappt. Und super, ne? Toll, nicht wahr? Wenn er das so sieht, ne? Und wie würdest du dich denn fühlen, wenn dir das jetzt mal passieren würde in den nächsten paar Wochen? Was würdest du denn dann den Leuten sagen? Vielleicht so unglaublich, ich bin begabt, ich bin ein Heiler. Gott bestätigt mich. Da lässt sich doch was drauf aufbauen aus der Geschichte halt. Ne? Ich werde herumreisen und Leute unterrichten, wie man heilt. Hab ja schon eine gute Erfahrung gemacht und mach da weiter in der Richtung. Und das ist eine ganz feine Sache. Und wenn ich sein Heiler bin, der Heiler von diesem Gott halt, ne, da muss ich ja wohl irgendwie auf dem richtigen Weg sein. So muss ich ja schon mal ein bisschen was richtig gemacht haben. Die richtigen frommen Übungen praktiziert haben oder die richtigen Geistesanschauungen gehabt haben und die anderen, bei denen das nicht so klappt, naja, wohl nicht so geistlich, oder? Wenn das dann nicht so hinhaut. Scheint wohl irgendwas nicht ganz so in Ordnung zu sein bei dem. Oder vielleicht sind sie noch nicht ganz so weit. Vielleicht kommen sie auch noch auf meinen Status dann. Ne? Würden wir vielleicht nicht so reagieren? Oder würden wir so eine kleine Freude daran bekommen, mal auszuprobieren, was alles geht? Und würden uns natürlich auch freuen, wenn die Leute dann zu uns sagen würden, wie toll wir das machen. Aber was sagt Petrus? Jetzt gehen wir nochmal in die Stelle rein. Das ist der zweite Teil auf der nächsten Folie. Das ist jetzt Apostelgeschichte 3, die Verse 11 bis 20. Als Petrus die vielen Menschen, die sich da jetzt versammelt haben, nachdem diese tolle Heilung passiert ist, sah, sprach er zu ihnen, ihr Männer aus Israel, warum wundert ihr euch? Und weshalb staunt ihr uns an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren. Jetzt ist etwas nicht abgedruckt halt aus der Stelle, jetzt muss ich mal eben kurz mal in die Originalstelle reingehen, aber wir lesen es mal eben von da. Moment mal eben, der Vorfahr. Genau, das fehlt bei mir auf dem Ausdruck, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Gesandten Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr verraten und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Jetzt fehlt wieder was bei mir. Das war nämlich rot ausgedruckt und bei uns ist heute Morgen die rote Farbe im Drucker ausgegangen. Dass er gelähmt war. Tja. Martina, kannst du es lesen? Oder? Also das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann geheilt. Ach ja, genau, ich habe es genau. Das Vertrauen auf Jesus hat diesen Mann hier geheilt. Ihr alle kennt ihn und wisst, dass er gelähmt war. Doch nun ist er gesund geworden, weil er an Jesus geglaubt hat. Ich weiß, liebe Brüder, euch war nicht klar, was ihr damals getan habt und auch eure führenden Männer wussten es nicht. Doch so hat Gott erfüllt, was er durch alle Propheten angekündigt hatte. Der versprochene Retter musste leiden. Jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Paulus bringt jetzt an dieser Stelle das Publikum ins Spiel. Die Leute, die das Geschehen natürlich erstaunt mitverfolgen. Und damit auch uns, denn auch wir sind ja zuerst Publikum, Unbeteiligte, die von Wundergeschichten, sei es in der Bibel oder heute, hören und darauf reagieren. Also jetzt nochmal, interessant ist es, was eigentlich die Aussage der Bibel, der Heiligen Schrift dazu ist. Was wird in der Bibel berichtet, warum Wunder geschehen und auch ob Wunder noch heute geschehen? Und weil es die wichtigere Frage ist, gehe ich erstmal auf die erste Frage ein. Geschehen Wunder auch heute noch? Und dazu muss man erstmal vorwegschicken, dass viele und vor allen Dingen evangelische Theologen lustigerweise sagen, dass die Zeit der Wunder vorbei ist und dass sie behaupten, Wunder hätte es nur in der Frühchristenheit gegeben. Eben dort, wie wir es in der Apostelgeschichte nachlesen können. Dort können wir eine ganze Masse nachlesen. Ich kann euch jetzt nicht die ganze Apostelgeschichte vorlesen, aber lest sie doch aus Spaß mal selber unter dem Gesichtspunkt, wie viel dort von wundersamen, übernatürlichen Dingen die Rede ist. Ihr werdet erstaunt sein. Also wenn ihr den Text mal rauskopiert, unterstreicht alles, wo wundersame Dinge passieren, dann wird das also ein fast durchgehend unterstrichener Text sein. Die Theologen sagen, na, das hat es dann wohl eher nur in der Frühchristenheit gegeben. Die leugnen natürlich jetzt nicht so richtig, dass Wunder überhaupt stattgefunden haben. Einige versuchen auch Wunder so ein bisschen nett zu erklären, dass das irgendwie ja schon alles so mit naturwissenschaftlichem Hintergrund zu erklären ist. Aber jetzt so gläubige Theologen sagen, ja, doch Wunder, aber nur damals. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch ganz viele Leute von euch bestimmt so denken und entweder aus theologischen Gründen nicht mit Wundern rechnen oder deswegen nicht mit Wundern rechnen, weil sie einfach in eurem Erfahrungshorizont nicht so richtig stattfinden und ihr dann einfach denkt, so alles, was mit Wunder zu tun hat, das hat eigentlich letztendlich was mit Scharlatanerie zu tun, mit Leuten, die irgendeinen Schindluder damit betreiben. Das Problem ist nur, das Problem für alle Theologen, die diese Meinung vertreten, ist, dass das so in der Bibel nicht drinsteht. Es steht nirgendwo, oder wenn also irgendjemand mich widerlegen möchte, möge er das tun und möge danach dann mal zu mir kommen und mir was Gegenteiliges sagen. Man findet nirgendwo, dass in der Bibel was drinsteht, dass heute Wunder nicht mehr passieren sollen. Dass irgendwann mal die Kette davon abreißt, dass Gott wundersam handelt. Und jetzt natürlich die Frage, Theologen, das ist ja ihr Beruf, ne? Die studieren ja und gucken sich die Bibel an und lesen ganz viel dazu. Warum erzählen die denn sowas eigentlich überhaupt? Wenn es denn nur manchmal in der Bibel drin steht und wenn man es eigentlich so richtig theologisch aus dem Text nicht belegen kann. Und dafür gibt es eigentlich einen relativ einleuchtenden Grund. Also es liegt wahrscheinlich daran, dass die meisten Theologen, die das behaupten, in ihrem eigenen Leben wahrscheinlich wie viele von uns auch so wenig Unnatürliches erleben. Dann haben sie noch ein Problem. Sie haben das große Problem, dass in der katholischen Theologie Wunderglaube gar kein Problem ist. Also weder Wunderglaube noch das Rechnen mit dem Übernatürlichen. Also es gibt ja in der katholischen Kirche relativ viele Wunderberichte, werdet ihr auch alles kennen, Lourdes, ich weiß nicht, ob ich alle Orte richtig ausspreche, ich glaube Lourdes ist so richtig ausgesprochen, aber dann gibt es auch Częstochowa in Polen, da gibt es so eine schwarze Madonna, wo viele Leute hinpilgern, es gibt Medjugorje, jetzt fängt schon an, ob ich das richtig ausspreche, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es Orte, denen eine besondere Heilkraft zugesprochen wird, wo ganz viele Leute hinlaufen, oder es gibt viele Geistliche, denen besondere Kräfte beigemessen worden sind oder von denen berichtet wird, dass die mal was Wundersames getan haben. Und soviel ich weiß, ist es sogar so, dass um in der katholischen Kirche heilig gesprochen zu werden, braucht man einige bestätigte Berichte über derartige übernatürliche Dinge, über solche Wundertaten, die man begangen hat. Und dann gibt es auch so ein sehr, sehr sorgfältiges Prüfungsverfahren, wo dann nicht irgendwie nur so von irgendwelchen überkandidelten Leuten irgendwie was übernommen wird, sondern wird versucht, dass da Zeugen gefunden werden und etwas genauere Belege für Wundergeschichten gefunden werden, dass Leute wirklich geheilt wurden. Und deswegen, also für die katholischen Leute ist es gar nicht so ein Problem, aber es könnte ein Problem dann werden, wenn ich die Glaubwürdigkeit meiner Lehre darauf bauen wollte, dass sie dadurch bestätigt wird, dass Wunder passieren. Also wenn meine Theologie eigentlich besagt, Wunder sind eine Bestätigung, dass das, was in der Bibel drinsteht, überhaupt stimmt. Und sind da eigentlich dafür notwendig. Dann kommt man tatsächlich in ein theologisches Dilemma hinein, weil dann ja eigentlich letztendlich ich darauf angewiesen bin, dass die Richtigkeit meiner Thesen durch derartige übernatürliche Dinge bestätigt werden. Das steht aber lustigerweise auch nicht in der Bibel. Also das Wunder geschehen, um die Richtigkeit der Bibel zu bestätigen. Auch dort findet sich keine einzige Stelle dazu. Und da stellt sich auch die ganz allgemeine Frage, braucht Gott denn eigentlich Wunder, um sich zu bestätigen? Hat Gott das nötig? Oder wie spricht Gott eigentlich Menschen an in der Bibel und wie spricht er eigentlich heute Leute an? Spricht er die in erster Linie dadurch an, dass Wunder geschehen, dass wundersame Dinge passieren? Oder jetzt nochmal so ganz banal gefragt, Leute, die irgendwann mal anfangen zu glauben, kommen die nur dann zum Glauben, wenn sie so einen wundersamen Beweis präsentiert bekommen? Und dazu sage ich, nee, das war zu Zeiten der Bibel nicht so. Und das ist bis heute auch nicht so. Also die allermeisten Leute, die ich kenne und von denen ich weiß, dass die irgendwann mal mit dem Thema Glauben gestartet haben, die irgendwann mal angefangen haben, an Gott zu glauben, die sind in der Regel nicht, also nicht in der Regel, also ich kenne eigentlich fast gar kein vernünftiges Beispiel, nicht wegen eines Wunders gläubig geworden, sondern die sind gläubig geworden, weil ihnen Gott begegnet ist in ihrem Leben. Manchmal ganz einfach dadurch, dass sie die Bibel gelesen haben, dass Dinge sie aus der Bibel angesprochen haben, dass sie ein bisschen was von der Wirklichkeit Gottes verstanden haben und das in ihr Herz dann noch eingedrungen ist. Manchmal dadurch, dass sie gläubige Christen kennengelernt haben, die ihnen glaubhaft vorgelebt haben, wie ein Leben mit Jesus ist, wie das ausschauen kann, wie man jeden Tag zu Gott beten kann, wie man Gemeinschaft mit Jesus in seinem Herzen haben kann und die dann darüber berührt waren und einfach auch darüber berührt waren, was Jesus getan hat. Und ich kenne gar kein einziges vernünftiges plakatives Beispiel, wo jemand so gestartet hat, weil ein fantastisches Wunder passiert ist. Das kann auch mal sein und das wird ja zuweilen auch mal berichtet, dass das der Startpunkt war. Aber das ist nicht das durchlaufende Schema, wie die Bibel davon redet, wofür Wunder gut sind. Und dann ist natürlich die Frage interessant, was steht denn in der Bibel zu dem Thema drin, warum es Wunder überhaupt gibt? Und an der Stelle möchte ich jetzt mal eine Buchempfehlung aussprechen. Die Marlies wird mich nachher erschlagen, nehme ich mal an, weil das habe ich natürlich mal wieder nicht gesagt. Aber ich denke, ihr könnt euch das auch merken. Oder es gibt ja auch den Predigt-Podcast und die Videosachen oder sowas, wenn ihr euch das nicht mehr merken könnt. Es gibt da ein sehr, sehr gutes Buch dazu, zu diesem ganzen Thema, was mir heute etwas Arbeit abnimmt. Denn wenn ihr euch ultimativ mal mit diesem Thema beschäftigen wollt, was hat es mit Wunder auf sich? Was sagt die Bibel? Was sagt die Apostelgeschichte über Wunder? Wie ist das einzuordnen? Wie soll ich mich da selber drum kümmern? Dann lest mal bitte dieses Buch. Das ist wirklich, man muss nicht nochmal eine Predigt darüber sozusagen machen, indem man das Buch nachliest. Das ist der Autor Jack Deere, überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist ein ultimativ gutes Buch zu dem Thema, aus dem ich jetzt auch ein paar Anregungen herausgezogen habe und wo ich also ein paar Punkte anführe, die Jack Deere jetzt hier benannt hat, was sich in der Bibel zu dem Thema findet, warum es Wunder gibt. Also Jack Deere, überrascht von der Kraft des Heiligen Geistes. Gibt es bestimmt auch am Büchertisch und wenn er die Marlies freundlich fragt, bestellt euch das, wenn es gerade nicht da ist. Ja? Also warum? Beispiele aus der Bibel. 4 Stück mal habe ich mal rausgegriffen. Es gibt bestimmt noch eine ganze Masse mehr Gründe, warum individuell Gott Wunder geschehen lässt. Aber es gibt 4 Dinge, die immer wieder auftauchen, die so die sehr bezeichnend dafür sind, was Gott sich eigentlich dabei denkt. Ein großer Grund ist sicherlich ganz einfach Barmherzigkeit. Kann man ganz oft in Heilungsgeschichten nachlesen, bei Jesus, wo Jesus Leute geheilt hat, da liest man ganz oft, dass Jesus irgendwie Mitleid mit den Leuten hatte. Er sieht eine Situation, hat spontan Mitleid damit, steht irgendwie manchmal sogar drin, dass er geweint hat über eine bestimmte Situation und aus dieser Situation heraus hat er Leute angerührt und geheilt. Der zweite Aspekt, der relativ häufig auftaucht und auch an dieser Stelle hier ganz, ganz plakativ auftaucht, ist Verherrlichung. Weil nämlich Petrus an der Stelle hier eindeutig sagt, das, was hier passiert ist, das soll der Verherrlichung dienen, das soll zeigen, dass ein Jesus Macht und Ehre hat. Also Petrus erzählt hier nicht, das machen wir jetzt mal, damit wir irgendwie ein bisschen glaubwürdiger werden, sondern er weist darauf hin, dass Jesus hier der Handelnde im Hintergrund ist. Und dass es eigentlich um Jesus geht und nicht um Petrus, der diese Sache gemacht hat. Also Verherrlichung, nicht die Person, die es tut, sondern der dahinter steht. Was sich auch immer wieder finden lässt, ist, dass Gott in irgendeiner Art und Weise auf unser Vertrauen reagiert. Also auf ein wirkliches Vertrauen. Es gibt ganz, ganz viele Christen, die würden in einer Diskussion wahrscheinlich sagen, ich glaube, dass es Wunder, Heilungen gibt. Oder wenn wir gar nicht mal so hochgreifen, ich glaube, dass Gott mir hilft. Und auch in ungewöhnlichen Situationen. Und dann, wenn man mit ihnen etwas genauer darüber reden würde und würde sagen, so, wie schaut es denn zum Beispiel mit Heilung aus? Was würdest du denn zum Thema Heilung denken? Was zum Beispiel, wenn du wirklich unheilbar, wenn du eine Diagnose bekommst wie Christoph Schlingensief, Lungenkrebs, hört sich erstmal nicht gut an. Ein großer Teil der Lunge wird entfernt, vielleicht ein ganzer Lungenflügel. Das ist erstmal schon mal eine starke physische Einschränkung. Und dann sind die Metastasen im Körper und man kann viel tun. Aber nun ja, ne? Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Belastung. Kann sowas total geheilt werden? Kann Gott Organe wieder neu aufrichten? Kann Gott einen Krebs total wegnehmen? Kann er Leukämie wegnehmen? Kann er AIDS wegnehmen? Wie würdet ihr darauf antworten, auf so eine Frage? Und es würden wahrscheinlich eine ganze Masse Christen sogar sagen, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Steht ja in der Bibel drin, Jesus hätte ja alles Mögliche gemacht. Jesus hat Leuten von den Toten auferweckt halt. Ne? Und wenn dann die nächste Frage wäre, und so, hast du denn Glauben dafür, dass das wirklich passiert? In einer ganz konkreten Situation. Der Behinderte, der mir in der Schirmbornstraße begegnet und wo ich meine Hand hinhalte und sage, steh doch mal auf. Hast du da Glaube dafür? Und es ist so, warum auch immer, oft haben wir eigentlich diesen Glauben nicht. Und wir trauen es Gott letztendlich dann eigentlich gar nicht zu. Wir trauen es nicht Gott zu, der die Welt geschaffen hat, der uns geschaffen hat, der letztendlich hier über Leben und Tod ist. Wir trauen ihm etwas nicht zu, was in der Bibel fortlaufen hat, als etwas beschrieben wird, was tatsächlich passiert. Und ich will das jetzt gar nicht werten. Ich will nur sagen, dort, wo berichtet wird, dass Menschen Vertrauen haben, gibt es erstaunlicherweise oft einfach die Reaktion darauf, dass Gott dieses Vertrauen belohnt. Ich möchte das mal so dahinstehen lassen. Ich möchte euch also zur vertiefteren Auseinandersetzung mit diesem Thema nochmal das Buch von Jack Deere empfehlen. Das kann man jetzt nicht alles aufreißen, man wird auch keinen Masterplan da aufstellen können, sondern es ist halt nur so ein Aspekt halt, den man bedenken sollte, das Vertrauen auf Gott und das für wahr halten, dass Gott wirklich der Handelnde und der Mächtige ist, dass das ein ganz wichtiger Aspekt ist. Und der letzte Punkt, der immer wieder auftaucht, ist auch derjenige, dass Gott seine Verheißungen hält. Was ist eine Verheißung? Eine Verheißung ist ein Versprechen, was sich wiederfindet und in der Bibel, wo Worte wiedergegeben sind von Jesus, die ein Versprechen beinhalten. Und es gibt zahlreiche Versprechungen in der Bibel, die schon erfüllt wurden. Auch dazu kann man vieles Gutes nachlesen, dass man mal so sich mal damit mit dem Thema auseinandersetzt. Wie viele Verheißungen, was so im Alten Testament drin steht, was mal später passieren soll, sind in Erfüllung gegangen. Eine ganze Masse. Und eine sehr interessante Verheißung im Neuen Testament ist zum Beispiel diejenige, dass wir in der Gemeinde, da steht im Jakobusbrief, für Kranke beten sollen. Und dass Kranke dann geheilt werden. Das ist eine Verheißung, die im Jakobusbrief drin steht und die von da gesehen ein Versprechen ist. Und warum sollte Gott uns etwas sagen, wenn er es nicht ernst meint? Also warum sollte er uns etwas aufgeben, etwas Wichtiges zu tun und letztendlich hat es aber gar keine Auswirkung? So ist Gott nicht, sondern Gott hält seine Versprechungen. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zur Apostelgeschichte 3, also zu der Stelle, die wir jetzt hier uns angeguckt haben. Was machen denn die Leute? in der Situation? Was machen denn die Umstehenden damit, dass dort jemand geheilt worden ist? Die sind interessiert. Wir lesen, dass die Leute dort herbeiströmen. Ist ja auch vollkommen klar, wenn ihr sowas mitbekommen würdet hier in Würzburg, wie gesagt, in der Schönbornstraße und in der Domstraße findet sowas statt, halt, da wird sich ein Pulk von Menschen drumherum bilden und die würden alle gucken und würden sagen, was passiert denn da, was ist denn da los? Hochinteressant. Und natürlich wäre man dann auch begeistert, wenn das klappt und wenn man feststellen würde, das ist keine Scharlatanerie, da hat nicht jemand Geld mitverdient oder will sich nicht selber da hinstellen, sondern der hat wirklich jemanden gerade auf ganz wundersame Art und Weise geheilt, gerettet. Und dann sammelt man sich natürlich, um erklärt zu bekommen, was da los ist. Möchte die Info haben, wie hat das geklappt oder so, was ist jetzt hier eigentlich im Prinzip das Rezept dahinter. Und sie wollen vielleicht so ähnlich, wie wenn man in eine Zaubershow geht, wie heißen die ganzen Männer, die sowas machen halt, wie heißt nochmal, der mit Claudia Schiffer mal befreundet waren? Genau, ja, also solche Leute halt, also die halt dann... David Copperfield, also da möchte man vielleicht den Trick verstehen. Die machen da irgendwas und ich meine, bei David Copperfield, da ist natürlich alles technisch vollkommen ausgereift halt, aber trotzdem, man möchte den Trick verstehen und vielleicht liegt da hier auch ein Trick dabei, was Petrus da gemacht hat. Wie geht denn das, ne? Ist das vielleicht die Handstellung, in welchem Winkel ich den Behinderten aus dem Rollstuhl rausziehe oder ist es mein besonders frommes Leben oder ist es ein besonders heilvolles Gebet, was dahinter steckt? Die wollen es wissen. Und dann muss man eigentlich sagen, oder man muss den Leuten irgendwie sagen, was die eigentlich wollen in der Situation, ist ein Abenteuerspiel mit Gewinngarantie. Man möchte mit dabei sein, was total Außergewöhnliches zu erleben, und man möchte einen Erfolg mitbekommen, der dann nachher dabei rauskommt halt. Und im Prinzip, ne, also ist es bei uns wirklich haargenau so, wie das vor 2000 Jahren bei diesen ganzen Leuten war. Also eigentlich, wir sind eigentlich kein Deut besser als die Leute, die da herbeilaufen. Und was macht Petrus dann? Wie geht Petrus mit der Situation um? Verfällt er dann eigentlich so auf den Kick, könnte man ja schnell machen, so Heilung jetzt irgendwie auch so als ein Abenteuer zu erleben, selber in die Rolle reinzufallen und das alles ganz toll zu finden und einen auf dicke Hose zu machen, zu sagen, hier Leute, guck mal, was ich da gemacht habe. Petrus reagiert hier geradezu erstaunlich. Eben dieser Petrus, der kurz vorher Versager war, der jetzt zum Gläubigen geworden war, der reagiert geradezu erstaunlich. Der weist nämlich in der Bibelstelle auf Gott hin. Das ist die erste Geschichte, die auffällig ist. Er lenkt von sich total ab. Er weist sofort darauf hin, dass das nicht von ihm kommt, sondern dass da hier Gott am Werk war. Und er predigt, er nutzt diese Situation, um von Jesus zu predigen. Und den Leuten zu erzählen, Leute, das war hier letztendlich Jesus, es waren nicht wir, es war nicht unser frommes Leben, was denkt ihr denn halt, es waren auch nicht wir, die hier irgendwas bewirkt haben, sondern Gott hat hier gehandelt und das ist jetzt auch nicht deswegen geschehen, um euch jetzt irgendwie einen lustigen Beweis zu erbringen, sondern es ist letztendlich deswegen geschehen, um Jesus zu verherrlichen. Und dann erklärt Petrus, was da eigentlich da los ist. Er predigt nämlich, dass das, was ein paar Tage vorher passiert ist, er predigt, dass, wie es da an der Stelle drin steht, dass Gott das erfüllt hat, was die Propheten angekündigt haben. Dass der versprochene Retter leiden musste. Jesus musste leiden, Jesus musste sterben. Jetzt aber kehrt um, eine Aufforderung an die Leute halt, jetzt aber kehrt um und wendet euch Gott zu, damit er euch die Sünden vergibt. Dann wird auch die Zeit kommen, in der Gott sich euch freundlich zuwendet. Er wird euch Jesus senden, den Retter, den er für euch bestimmt hat. Also er weist darauf hin, dass es in der Situation eigentlich nicht darum geht, dass da ein Mensch geheilt worden ist. Sondern er weist darauf hin, dass eigentlich das Wundersame, was hier passiert ist, ist, dass Jesus derjenige war, der gehandelt hat. Und dass das Entscheidende das ist, dass die Leute erkennen, dass sie selber diese Beziehung zu Jesus aufnehmen können. Also was ist das Wichtigste an Wundergeschichten? Sie zeigen, dass Gott da ist und handelt. Aber sie weisen auch auf das Wichtigste überhaupt hin, dass Jesus ganz nah bei mir ist und mir persönlich begegnen kann. Mir persönlich, nicht nur dem Behinderten in der Situation, der geheilt worden ist, sondern Petrus sagt, guckt auf dieses Beispiel. Ihr selber könnt eine Beziehung zu Gott aufnehmen. Und und Gott heilt nicht nach einem Plan oder als Belohnung, warum soll denn jetzt ausgerechnet dieser Mensch dort geheilt werden und viele andere nicht halt, ne? Ich kann Gott nicht, das ist auch eine sehr wichtige Erkenntnis halt, ich kann Gott nicht wie eine Maschine programmieren. Also hinten drin immer Wunder und Heilung dabei herauskommen. Aber was ich machen kann, was ich selber machen kann und was ihr alle selber machen könnt, ist mich dieser stetigen Gegenwart Jesu öffnen und ihm dann zur Verfügung stehen, mit meinem Leben, so wie Petrus das getan hat. Petrus hat nicht mehr getan, als Jesus in der Situation zur Verfügung zu stehen. Er hat sich dort selber, ich sage jetzt mal plakativ, zum Affen gemacht. Er hat selber etwas getan, wo er mit dem Risiko leben muss, dass er sich vollkommen lächerlich damit macht. Stellt euch vor, das wäre danach nicht dazu gekommen, dass der Behinderte aufgestanden ist. Er hat sich da letztendlich zum Affen gemacht. Und dann, in der Situation, erlebt er aber, wie Gott handelt. Und das passiert eben auch oft, und das ist einfach das, was uns die Apostelgeschichte lehrt, wundersam. Aber nicht um des Wunders willen, sondern deswegen, damit wir verstehen, was eigentlich dahinter steckt, und dass wir verstehen, dass das Wichtigste eigentlich ist, dass wir diese Quelle, die Petrus hat, auch anzapfen können in unserem Leben. Und dann geht es nicht darum, dass wir Erfolge haben, sondern es geht darum, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen Geist sind, den wir wirken lassen. Jetzt zitiere ich nochmal Jack Deere zum Abschluss. Das größte Wunder, das es gibt, ist, dass Gott uns liebt und dass sein Sohn für uns gestorben ist. Ohne Zweifel ist die größte Kraft, die ein Mensch je erleben kann, die Kraft des Kreuzes Jesu Christi. Durch das Kreuz erhalten wir nicht nur Vergebung, sondern auch den Zugang zur herrlichen Gegenwart Gottes. Und den wünsche ich euch, den Zugang zur herrlichen Gegenwart Gottes. Nicht, dass ihr Leute werdet, die sich daran freuen, Wunder zu erleben, sondern dass ihr Leute werdet, die jeden Tag in der Gegenwart Gottes leben und die Gelegenheiten nutzen, die Gott uns gibt. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.